SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mein Name ist Arne Wichern. Tausende Flüchtlinge aus Afrika hatten in den vergangenen Tagen die italienische Insel Lampedusa erreicht. Aus Italien heißt es, so könne es nicht weitergehen. Am Wochenende hat sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Bild von der Lage gemacht und nun hat sich auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser eingeschaltet. Dietrich Karl-Meurer berichtet aus Berlin.
Eine verstärkte Überwachung der EU-Außengrenze im Mittelmeer, aus der Luft und zu See, als Reaktion auf die zahlreichen Überfahrten von Migrantinnen und Migranten nach Italien. Hinter diesen Plan von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Die SPD-Politikerin sagte am Abend in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin wörtlich: Wir werden es nicht anders machen können. Ansonsten kriegen wir die Migrationslage so nicht in den Griff. Die Lage auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa bezeichnete Faeser als sehr schwierig. Sie habe am Wochenende darüber mit ihren Amtskollegen aus Italien, Frankreich und Spanien telefoniert. Konkrete Beschlüsse wurden dabei nicht gefasst. Sie erklärte, man werde sich auf den Weg machen, einen gemeinsamen Aktionsplan auf den Weg zu bringen, um Italien humanitär zu unterstützen und, wie sie es ausdrückte, mehr Steuerung hereinzubekommen.
Wie soll Deutschland selbst mit der Lage in Italien umgehen? Für die FDP ist klar, eine Aufnahme von Migranten von der italienischen Insel Lampedusa komme nicht in Frage. Generalsekretär Gesserai sagte der Rheinischen Post, viele Kommunen seien schon jetzt überfordert. Die Europäische Union müsse die Grenzen besser gegen illegale Migration schützen. Mehr tun für den Klimaschutz, das haben in New York vor Beginn der UN-Generalversammlung zehntausende Menschen gefordert. An den Demonstrationen waren laut Nachrichtenagentur AFP rund 700 Organisationen und Aktivistengruppen beteiligt. Ihre Forderung: US-Präsident Biden solle Schluss machen mit fossilen Brennstoffen. Er ist einer der Teilnehmer der UN-Generaldebatte, die morgen beginnt. Biden hatte mehrere Milliarden Dollar für Energieprojekte bereitgestellt. Kritiker meinen aber, man sei weiter zu sehr von fossilen Brennstoffen abhängig. Der rheinland-pfälzische Sozialminister Schweizer setzt sich für eine Verlängerung und Ausweitung der staatlichen Heizkostenzuschüsse ein. Nach seinen Worten ist die außenpolitische Lage mit dem Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine und die Energieknappheit, die sich daraus ergibt, unverändert. In Rheinland-Pfalz stünden derzeit Mittel in Höhe von rund 86,7 Millionen Euro bereit. Mittlerweile seien mehr als 22.000 Anträge im Land bewilligt worden. Das entspricht einer Summe von rund 8 Millionen Euro. Die meisten Anträge hätten Haushalte mit einer Ölheizung gestellt, sagte Schweizer. Und dann schauen wir noch auf die Fußball-Bundesliga. In den Sonntagsspielen des vierten Spieltages hat Aufsteiger Heidenheim seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Am Ende hieß es am frühen Abend 4:2 gegen Bremen. Später dann noch die Partie Darmstadt gegen Gladbach und die endete 3:3. Das Spiel hat Tim Brockmeier beobachtet.
Immerhin nahm bei Gladbach nach dieser bodenlosen, schwachen ersten Halbzeit in Darmstadt keiner ein Blatt vor den Mund. Stellvertretend Kapitän Julian Weigel.
Wir müssen schon sehr kritisch mit uns sein, weil das viel zu wenig war in allen Belangen. Wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen, haben keine zweiten Bälle gehabt. Darmstadt war viel griffiger und ich glaube, du hättest fast die ganze Mannschaft rausnehmen können nach der ersten Halbzeit.
Keine Einstellung, kein Einsatz, gar nichts bei den Fohlen. All das dagegen bei den Darmstädtern, die die Gäste regelrecht überrannten und dank der Tore von Melem, Maglitzer und Skarke zur Pause 3:0 führten. Nach dem Wechsel änderte eine rote Karte gegen Darmstadts Maglitzer alles. Schiedsrichter Gerach sah in dessen Handspiel im eigenen Strafraum die Verhinderung einer Torchance. Harte Entscheidung, er schickte den Darmstädter vom Feld.
Ich finde, es war eine schwierige Entscheidung für ihn als Schiedsrichter. Und das hat das Spiel dann in eine Richtung gebracht, wo du dann eine 3-0-Führung dann eben abgibst zu einem 3-3.
So ein überraschend ruhiger Darmstadt-Trainer Thorsten Lieberknecht, der mit ansehen musste, wie Gladbach in Überzahl eine neue Luft bekam. Zwar vergab Chanchara den fälligen Handelfmeter, aber kurz später machten Jordan, Neuhaus und Chanchara die Tore für die Fohlen, sodass ein turbulentes Spiel, beeinflusst von einer harten roten Karte, mit 3:3 endete.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute bleibt es ziemlich schwül. Immer wieder sind Schauer und Gewitter möglich. Zwischendurch wird sich aber auch die Sonne zeigen. Allerdings auch kräftige Regengüsse sind nicht ausgeschlossen. Manchmal auch Starkregen und Hagel. Die Höchstwerte am Nachmittag zwischen 19 und 26 Grad.
SWR aktuell Service.
Eine richtige Corona-Welle ist bis jetzt noch nicht angerollt, aber allmählich steigen die Fallzahlen wieder an. Wer sich schützen möchte, der kann jetzt mit einem neuen, an die aktuellen Varianten angepassten mRNA-Impfstoff tun. Ab heute soll der aktualisierte Impfstoff von BioNTech ausgeliefert werden. Impftermine gibt es in Arztpraxen und einigen Apotheken. Wir haben Ulrike Till aus der SWR Wissenschaftsredaktion gefragt, was weiß man denn jetzt schon über den neuen Impfstoff von BioNTech?
Der neue Impfstoff von BioNTech ist angepasst an die Omikron-Variante XBB.1.5. Die ist derzeit bei uns noch stark verbreitet. Und es gibt dabei einen wirklich wichtigen Unterschied zum angepassten Impfstoff vom letzten Jahr. Jetzt steckt in den Ampullen nämlich ausschließlich der neue, aktualisierte Wirkstoff drin. Und vorher war es immer noch eine Kombination mit der Ursprungsimpfung. Frühere Studien haben gezeigt, dass Boosterspritzen, in denen nur aktualisierter Impfstoff drinsteckt, etwas bessere Immunreaktionen hervorrufen. Wie hoch die Schutzwirkung diesmal tatsächlich ist, das werden wir aber erst im Lauf des Winters wissen. Es geht vor allem darum, Krankenhauseinweisungen und Todesfälle zu vermeiden. Mit einem richtig starken und auch anhaltenden Schutz vor Ansteckung ist eher nicht zu rechnen, aber das kennen wir ja schon von den früheren Impfungen.
Wer sollte sich dann das Update für die Corona-Impfung holen?
Ja, die Zielgruppe sind ganz klar Senioren über 60 und chronisch Kranke. Die gelten als besonders gefährdet und deshalb empfiehlt die Ständige Impfkommission STIKO das Booster-Update auch speziell für diese Gruppe. Außerdem rät die STIKO Menschen in Pflegeberufen zur Impfung und auch alle anderen, die engen Kontakt zu Patientinnen und Patienten mit geschwächtem Immunsystem haben, sollten sich impfen lassen. Dabei gibt es eine wichtige Regel, die gilt natürlich auch für alte Menschen. Wer in den letzten 12 Monaten schon Corona hatte oder in dieser Zeit gegen Covid geimpft wurde, kann mit der Boosterspritze noch abwarten, bis eben ein ganzes Jahr rum ist. Und für gesunde Kinder und Jugendliche gibt es in Deutschland gar keine Impfempfehlung mehr. Das ist auch schon länger so. In den USA dagegen wird die Impfung weiterhin auch schon Babys ab 6 Monaten empfohlen.
Und was bedeutet das jetzt bei uns für gesunde Menschen unter 60? Müssen die sich gar nicht um eine Booster-Auffrischung kümmern?
Das kommt tatsächlich drauf an, denn es gibt noch eine allgemeine Regel der Ständigen Impfkommission. Sie rät nämlich allen Erwachsenen zu einem Basisschutz vor Corona. Jeder über 18 sollte mindestens 3-mal mit dem Virus in Kontakt gekommen sein. Egal, ob über die Impfung oder über Infektionen. Das heißt zum Beispiel, wer bisher 2-mal geimpft ist und immer noch kein Covid hatte, für den ist eine weitere Impfung laut STIKO immer noch sinnvoll, also auch wenn man unter 60 ist. Denn auch Omikron kann auch bei Jüngeren durchaus immer mal wieder zu schweren Erkrankungen führen. Und dieses Risiko lässt sich mit 3 Viruskontakten so klein wie möglich halten. Bisher gehen Fachleute übrigens davon aus, dass der neue angepasste BioNTech-Impfstoff auch schwere Verläufe durch ganz neue Varianten wie Eris und Pirola vermeiden hilft.
Informationen waren das von Ulrike Till aus unserer Wissenschaftsredaktion.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Wegen der zuletzt wieder gestiegenen Infektionszahlen äußert sich Bundesgesundheitsminister Lauterbach heute zur Corona-Lage vor dem Herbst. Die Situation einordnen will auch der amtierende Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lars Schade. Die Vereinten Nationen haben für heute zu einem hochrangig besetzten Gipfel in New York geladen. Dabei geht es um die Wiederbelebung der stockenden UN-Nachhaltigkeitsziele. Bei der Veranstaltung wird auch Bundeskanzler Scholz sprechen. Antje Passenheim in New York. Was versprechen sich die Teilnehmer denn von dem Gipfel?
Es ist so, dass der Rettung der Welt sozusagen die Zeit wegläuft. Und UN-Chef Antonio Guterres hat deshalb gefordert, ich will hier in New York bei diesem Gipfel einen weltweiten Rettungsplan für die nachhaltigen Entwicklungsziele der Weltgemeinschaft. Ich erwarte von diesem Gipfel hier einen Quantensprung. Denn es muss viel passieren, um diese 17 Ziele, die sich die Weltgemeinschaft bis zum Jahr 2030 gesteckt hat, um die zu erreichen. Nach derzeitigen Analysen sind bislang nicht einmal 15% der nachhaltigen Entwicklungsziele erreicht. Von der Rettung des Klimas bis zur Beseitigung von Hunger und extremer Armut. Und wenn es so weitergeht wie bisher, dann werden zum Beispiel im Jahr 2030 nach UN-Angaben noch immer mehr als 600 Millionen Menschen in Hunger leben. Viele hoffen, weil gerade so viel um die Länder des globalen Südens geworben wird, könnten jetzt hier in New York tatsächlich größere Schritte möglich werden. Eine Erklärung aller Länder soll zum Beispiel heute unterstützen, dass die Weltbank und dass andere Institutionen besser für die Entwicklungsländer arbeiten, damit die zum Beispiel günstigere Kredite bekommen und Zugang zu mehr Geld.
In Moskau wird heute der chinesische Außenminister Wang Yi zu Gesprächen erwartet. Bei den Gesprächen sollten unter anderem die Ukraine sowie die Stabilitäts- und Sicherheitsfragen im asiatisch-pazifischen Raum zum Thema werden, hieß es aus dem russischen Außenministerium. Christina Nagel berichtet aus Moskau.
Dass sich die beiden Außenminister gerade jetzt kurz vor der UN-Generalversammlung noch einmal bei wichtigen Fragen abstimmen, ist kein Zufall. Beide Seiten haben zuletzt viel Wert darauf gelegt, sich international als neues geopolitisches Kraftzentrum in Szene zu setzen, als machtvolles Gegengewicht zu den USA und ihren Verbündeten. Dem gemeinsamen Vorgehen auf der Weltbühne bestätigt die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa, werde aktuell große Aufmerksamkeit gewidmet. Zuletzt verhinderten beide Seiten gemeinsam beim G20-Gipfel in Neu-Delhi, dass Russland in der Abschlusserklärung namentlich für den Krieg gegen die Ukraine verurteilt wurde. Im Gegenzug steht der Kreml in der Taiwan-Frage fest an der Seite Chinas und unterstützt Pekings Streben, seinen Einfluss im indopazifischen Raum auszubauen, zulasten der USA. Es seien, schwärmte unlängst Russlands Präsident Putin, wunderbare Beziehungen im Bereich der internationalen Sicherheit entstanden. Beziehungen, die westliche Staaten mit Sorge sehen.
Der baden-württembergische Innenminister Strobel will nach den massiven Ausschreitungen am Wochenende am Rande einer Eritrea-Veranstaltung mit Stuttgarter Polizisten sprechen und sich über den Einsatz informieren. Der Termin findet um die Mittagszeit im Stuttgarter Polizeipräsidium statt. Geplant sind Gespräche mit der Polizeiführung und Polizisten über die Ausschreitungen und den Gesundheitszustand der Beamten, die bei dem Einsatz verletzt worden waren. Morgen und übermorgen will Strobel dann das Kabinett und den Innenausschuss des Landtags informieren.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In Deutschland absolvieren in jedem Jahr rund 100.000 Männer und Frauen ein soziales Jahr, ein ökologisches oder einen anderen Freiwilligendienst. Diese Aufgaben könnten in Zukunft wegfallen, denn der Etat dafür wird drastisch gekürzt. Der Protest dagegen ist so groß, dass sich der Petitionsausschuss des Bundestages heute damit befassen wird. SWR-Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas findet, das kann nicht alles sein.
Mit Petitionen ist das ja immer so eine Sache. Unterschrieben sind sie schnell. Auch ich habe das vor kurzem gemacht, über mein Smartphone. Ein paar Daten eingetippt, per Mail bestätigt, zack, fertig. Gutes Gefühl. Allzu lange aber hält diese Euphorie meistens nicht an. Man kann sich zwar kurz auf die eigene Schulter klopfen, sich abseits der großen Wahlen endlich mal beteiligt zu haben, doch spätestens, wenn die Petition dann erfolglos im Sande verläuft, kommt die Ernüchterung. Denn die Regierung ist nicht verpflichtet, die Forderungen umzusetzen. Der öffentliche Druck muss dafür schon ziemlich groß sein. Und der entsteht in der Regel nicht, weil wir irgendwo im Netz einen Haken bei einer Petition gesetzt haben, sondern durch aktive Beteiligung unsererseits. Ich weiß, es klingt utopisch, aber was wäre denn, wenn wir uns alle mehr engagieren würden? In einer Bürgergruppe zum Beispiel, in einem Verein oder wenn wir sogar zum Äußersten greifen und in eine Partei eintreten? Also selber Politik machen, anstatt sich nur darüber aufzuregen, dass sich ja doch nie was ändert. Auch das könnte am Ende ein gutes Gefühl sein, oder?
Meint unser Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.